Ja, dann herzlich willkommen zum Open Science Radio. Heute zur Ausgabe 11. Und heute bin ich nicht alleine, sondern habe mir mal einen Gast eingeladen. Das hatte ich ja schon immer mal vor, eigentlich zu den grundlegenden Themen, um so ein bisschen mal das Bett zu bereiten. Dazu hat es jetzt noch nicht gereicht, aber mir lief letzte Woche eine ganz interessante Entwicklung, im wahrsten Sinne eine Entwicklung, nämlich eine Softwareentwicklung, eine App oder eine Website besser gesagt, über den Weg, die ich ganz spannend fand, die ich mir dann angeschaut habe und gedacht habe, okay, bevor ich das versuche selbst zu erklären und mir zu ergründen, was dahinter steht, über den begleitenden Blogpost, dachte ich mir, frage ich einfach jemanden, der dahinter steht und darf heute begrüßen Tobias Meyer. Hallo Tobias.
Hallo Matthias, schön hier zu sein.
Dich kennt man, wenn man so ein bisschen in der Wissenschaftsblogosphäre, in der Wissenschaftskommunikation unterwegs ist, müsste man dich kennen, wahrscheinlich am ehesten unter deinem Handle auf Twitter, aber auch bei den Sci-Logs. Dort bist du nämlich bekannt als Weitergehen.
Ja, genau, bei den Science-Blogs ist es. Seit 2008 habe ich da meinen Blog Weitergehen und das ist auch mein Twitter-Account. Also seit 2008 mache ich sozusagen Wissenschaftskommunikation und schreibe über Wissenschaft. Mhm.
Der Name lässt jetzt vermuten, also weitergehen, nicht weitergehen. Der Name lässt also vermuten, dass du aus der Biologie kommst.
Genau, ich bin Biologe, habe Biologie studiert, dann am MBI für Biochemie in Martinsried in München promoviert. Und war dann die letzten 5 Jahre Postdoc in Barcelona an einem Forschungsinstitut. Und das ist so meine akademische Karriere, meine akademische Laufbahn bislang.
Okay, was für einen Bereich der Biologie stammst du?
Das ist Mikrobiologie, Molekularbiologie sind meine Schwerpunkte. Die letzten 5 Jahre habe ich in einer Abteilung gearbeitet, die heißt Systems Biology, also Systembiologie, wo es darum geht, große Datensätze zu integrieren und Sinn aus quantitativen Daten zu machen. Also Proteomdaten, Genomdaten, solche Sachen. Mhm.
Du hast gesagt, das war deine akademische Karriere. Das heißt, du bist nicht mehr in der Akademie?
Genau, so ist der aktuelle Stand der Dinge. Ich habe gegen Mitte letzten Jahres beschlossen, dass ich doch noch was anderes ausprobieren möchte und habe da beschlossen, dass ich mich jetzt selbstständig mache mit Wissenschaftskommunikation.
Ja, eigentlich ein sehr dankbarer Bereich, weil das natürlich ein hehres Ziel ist, die Leute auch mal ein bisschen allumfänglicher zu informieren, was eigentlich in der Wissenschaft läuft, denn da läuft eine ganze Menge, was einem so verborgen bleibt, wenn man bloß von draußen drauf schaut. Man hat ja so das Phänomen, dass vor allen Dingen die großen Erfolge ans Licht der Öffentlichkeit dringen und ganz, ganz viel von dem, was geforscht wird, aber auch von dem, wie geforscht wird, also so der Arbeitsalltag, eigentlich verborgen bleibt. Insofern ist das, glaube ich, ein weites Betätigungsfeld, oder?
Ja, also die Notwendigkeit, dass besser kommuniziert wird in der Wissenschaft, die ist natürlich da. Mein Hauptgrund ist, dass es mir vor allen Dingen Spaß macht, komplexe Sachen so aufzubereiten, dass es Leute verstehen, mit verschiedenen Hintergründen idealerweise. Mhm. Und also es ist einfach eine Herzensangelegenheit. Ich habe, wenn man so will, habe ich mein Hobby sozusagen zum Beruf gemacht jetzt erstmal.
Du stehst hinter dem Projekt, ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt habe, und zwar heißt die Website wie auch das Projekt Recently. Ich glaube, die Website ist erreichbar unter recentlyapp.com. Und am besten, du führst es mal selber ein. Wie kamst du da drauf und was ist es eigentlich?
Also Recently ist eine App, eine Website für Wissenschaftler in den Lebenswissenschaften und für Ärzte, die es denen erlaubt, sozusagen up-to-date zu bleiben mit dem, was in ihrem Wissenschaftsfeld publiziert wird. Und das ist eine ganz, ganz einfache Geschichte. Man geht auf die Seite, wie du schon sagtest, recentlyapp.com, kann sich damit mit einer E-Mail-Adresse anmelden. Es muss dann 3 wissenschaftliche Veröffentlichungen angeben, die relevant sind für einen selbst, und basierend auf den 3 schlägt die App dann weitere neue Literaturvorschläge vor. Und die App lernt, also wenn man dann anhand der neuen Vorschläge was findet, was einem sehr relevant erscheint, kann man das liken, wie in Facebook sozusagen. Und das beeinflusst dann den Algorithmus, der weiter in der Zukunft sozusagen weitere Papers vorschlägt. Mhm. Also es geht um neue Publikationen und es geht um persönliche Relevanz.
Also man kann nicht nur liken, sondern man kann auch sagen, oder liken ist immer so ein Ausdruck, der so ein bisschen verwirrend ist. Man kann sozusagen in zwei Richtungen wählen. Einmal, dass einen die Publikation, die einem vorgeschlagen wird, interessiert oder dass sie einen weniger interessiert. Na, und dadurch lernt das System.
Genau, ja. Also wir sind auch nicht ganz glücklich mit dem Begriff liken. Wir haben ihn jetzt halt mal benutzt, weil er schon bekannt ist.
Ja, absolut.
Aber vielleicht lassen wir uns da noch was Besseres einfallen. Es geht jedenfalls um Relevanz. Also wenn der Benutzer denkt, das Paper ist relevant für einen, dann kann man das markieren und das beeinflusst dann wiederum, was dann weiter vorgeschlagen wird in der Zukunft.
Wenn ich das richtig verstanden habe, stehst nicht nur du hinter dem Projekt, sondern von dir kam so ein bisschen die Idee, aber du hast noch Kollegen, die dir dabei helfen.
Ja, genau. Also ich hatte die Idee eigentlich schon länger. Also seit ein paar Jahren trage ich die mit mir rum. Und dann wurde an meinem alten Institut, also an dem ich Postdoc war, bis Mitte 2012 am Zentrum für Genomforschung in Barcelona, wurde so ein Wettbewerb ausgeschrieben für sozusagen die beste Business-Idee. Und da habe ich einfach die Idee eingereicht, habe dann auch da gewonnen, diesen Wettbewerb. Und das Technologietransfer-Department von meinem Institut fand die Idee sehr interessant und kam dann auf mich zu direkt und hat gemeint, sie wären interessiert daran, dass es nicht nur eine Idee bleibt, sondern tatsächlich umgesetzt würde. Mhm. Und da ich zu diesem Zeitpunkt sowieso stark mit dem Gedanken gespielt habe, erstmal der akademischen Welt den Rücken zu kehren, war das sozusagen fast der Auslöser, dass ich dann gesagt habe, gut, jetzt das ist ein neues Projekt, dem widme ich mich jetzt und versuche das umzusetzen. Mhm. Jetzt ist es so, dass ich als Biologe natürlich nur sehr bedingt einen Background in Programmieren, also ich habe keine Programmiererfahrung sozusagen. Das heißt, selber hätte ich das überhaupt nicht machen können. Und dann habe ich mich hier auf mein lokales Netzwerk so ein bisschen verlassen. Und hab mir Freelance-Leute zusammengesucht, die mir jetzt geholfen haben, das Projekt umzusetzen. Das ist einmal jemand, der fürs Backend zuständig ist, einmal der das Design macht, also Frontend-Programmierer. Und ich habe noch einen Designer, der das Logo designt hat und den Schriftzug sozusagen. Mhm.
Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Wie ist dir die Idee gestanden, beziehungsweise warum hast du eine Notwendigkeit gesehen für die Art der Ausführung?
Also mir ist aufgefallen, dass ich hatte eigentlich immer ein schlechtes Gewissen während meiner ganzen Zeit jetzt als Wissenschaftler, ob das als Doktorand war oder dann als Postdoc, dass ich nicht genug Papers lese. Also ich habe das eine Zeit lang versucht, dass ich so Freitagnachmittag setze ich mich eine Stunde hin und recherchiere, was gibt's Neues, oder dass ich irgendwelche E-Mail-Alerts in meine Mailbox kriege und dann darf so versuche, up-to-date zu bleiben. Es hat nie richtig funktioniert und ich war nie richtig zufrieden damit. Und es war eigentlich der Auslöser, dass ich mir gedacht habe, man müsste eigentlich was entwickeln, was es ganz einfach macht, sozusagen, dass ein Wissenschaftler da up-to-date bleiben kann, auch so ein bisschen, um ein gutes Gefühl zu kriegen. Man muss sagen, okay, ich hab das getan, was ich tun kann und jetzt weiß ich so, was es Neues gibt. Mhm. Und das mit der Idee, eine App zu programmieren, zu verbinden, war dann eigentlich der nächste logische Schritt. Und diese Recently-App, die ist so programmiert, das ist eine Web-App, also wie du schon gesagt hast, das ist eigentlich eine Website, die im sogenannten Responsive Design gemacht wurde. Also wenn man die auf dem Handy oder auf dem iPad oder auf einem mobilen Gerät aufmacht, sieht die auch anders aus. Also sieht dann aus wie eine App. Mhm. Und das war auch der Gedanke, dass wir das sozusagen in den mobilen Bereich reintragen, diese Möglichkeiten. Und die Idee ist halt, dass jemand, also wenn jetzt ein Doktorand morgens zur Arbeit fährt in der U-Bahn oder in einem langweiligen Meeting sitzt oder auf einer Konferenz ist oder jedenfalls so diese Zeiten zwischendurch, die nicht Freizeit sind, aber auch nicht Arbeit sind, dass man die nutzen kann, um einfach mal da in die App reinzuklicken auf recentlyapp.com und zu schauen, was gibt es eigentlich Neues im eigenen Forschungsfeld und so nicht keine wichtigen Papers zu verpassen, hoffentlich.
Hm. Die Motivation, das erstmal in die Life Sciences und wenn ich es richtig gesehen habe, auch so ein, wobei der Übergang ist wahrscheinlich fließend in die Medizin zu tragen, kommt wahrscheinlich aus der Richtung, dass du aus diesem Wissenschaftsbereich kommst, oder?
Ja, genau. Das ist einfach mein wissenschaftlicher Hintergrund und da kenne ich mich aus. Das heißt, da weiß ich auch oder glaube zu wissen, was die User dann gerne sehen oder worauf es ankommt sozusagen bei den neuen Vorschlägen. Das heißt, das war eigentlich von Anfang an klar, dass wir das erstmal für die Lebenswissenschaften machen wollen, diese App. Mhm. Aber weitere Felder sind geplant.
Ah, sehr schön. Hast du denn einen Überblick darüber, wie viele Papers da so jährlich entstehen aus diesem Fachbereich?
Also kann ich kurz überschlagen. Also ich habe ausgerechnet, jeden Tag kommen 2.500 neue Publikationen dazu rund. Also wenn ich die 2.500 jetzt mit mal kurz berechnen hier. 1500 mal 365, so. Also sind wir bei fast eine Million Papers pro Jahr.
Das ist mal ordentlich Stoff, würde ich sagen.
Also eine Million neue Papers pro Jahr, 2.500 pro Tag und natürlich ist nicht alles relevant für jeden. Und da gibt es jetzt halt einen Weg sozusagen, nicht in den Dschungel zu bringen und ein bisschen up-to-date zu bleiben im eigenen Gebiet.
Ist vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, an der Stelle vielleicht mal den Blick in den Maschinenraum der Entwicklung mal zu gucken. Wo bekommt ihr denn die Paper her? Also was ist die Schnittstelle zur Journal-Welt und wie sammelt ihr die ein?
In den Lebenswissenschaften, im biomedizinischen Feld, gibt es einen Glücksfall und der Glücksfall heißt PubMed. Das ist eine Datenbank, eine öffentliche Datenbank aus den USA, die zugänglich ist und die wir auch als unsere Quelldatenbank jetzt erstmal nutzen. Und da werden neue Papers sehr schnell immer gelistet, annotiert mit dem Namen, den Autoren und der Zusammenfassung der Publikation und also die App ist sozusagen basiert auf dieser PubMed-Datenbank. Das heißt, um auch weitere Felder jetzt zu integrieren, brauchen wir weitere Datenbanken aus anderen Feldern, mit denen wir dann arbeiten können.
Hm. Das Ganze geschieht dann über eine richtige Programmierschnittstelle, über eine API oder scrapt ihr irgendwie die Katalogseiten?
Also es gibt so eine Art API von PubMed, aber wir kontaktieren die praktisch alle 5 Minuten und schauen, was gibt's Neues und holen das erstmal lokal zu uns und arbeiten dann damit. Ja. Und okay. Das ist nochmal auch wichtig zu erwähnen, dass die App wirklich, es geht wirklich nur um neue Publikationen. Also es ist nicht, dass wir jetzt die gesamte PubMed-Datenbank mit ihren 22 Millionen Einträgen da verwalten, sondern wir haben ein Jahr-Backlog, also alle Papers, die jemand in Recently zu sehen bekommt, sind maximal ein Jahr alt und es geht wirklich nur um die neuesten Paper.
Daher der Name, oder?
Ja, genau, Recently.
Ah, okay, da habe ich noch nicht so wohl nachgedacht bis zu diesem Punkt. Okay, jetzt hätte ich, wenn ich jetzt so darüber nachdenke und so vor der Herausforderung gesehen hätte, so eine App zu konzipieren, dann hätte ich wahrscheinlich eher den Weg angefangen, zu mir zu überlegen, okay, jedes Paper hat in der Regel ein Abstract und so Keywords. Und jetzt versuche ich doch mal irgendwie den Zugang zu den Papers über diese Keywords zu eröffnen. Ihr habt einen anderen Weg gewählt. Warum sozusagen über das Offensichtlichste, nämlich den Titel?
Also das ist nicht nur der Titel, sondern wir berücksichtigen einen ganzen Haufen von Informationen, die wir eben haben können. Das ist Titel, das ist aber genauso der Abstract. Das Problem, also der Algorithmus, den wir nutzen, der ist komplex und es ist nicht nur der Titel. Mhm. Das Problem mit den Keywords, also wir dachten anfangs auch, dass wir uns auf Keywords verlassen könnten. Mhm. Das Problem mit den Keywords ist, dass die erst später dazukommen, wenn zu den Papers. Also wenn die in PubMed erscheinen, haben die noch gar keine Keywords sozusagen zugeordnet, sondern das kommt erst, wenn sie dann nach ein paar Monaten weiter indexiert werden in eine andere Datenbank. Also wir wollten auch Keywords machen, am Anfang ging nicht, und jetzt sind wir eben mit anderen Mitteln sozusagen dabei, das zu sortieren. Und ja, es klappt erstaunlich gut. Also wir haben jetzt schon Feedback bekommen, wir sind jetzt eine Woche online. Und Feedback ist eigentlich erstaunlich positiv, und viele sagen uns, dass sie überrascht sind, wie viele relevante Vorschläge dabei sind. Und eine Kollegin hat jetzt gemeint, sie hat jetzt einen Journal Club nächste Woche und wusste nicht, welches Paper sie vorstellen will, und durch Recently hat sie jetzt da eins gefunden, das sie präsentieren will. Also okay, tatsächlich nützlich, und das ist, glaube ich, das beste Ergebnis, was wir bislang haben können.
Ja, also ich bin jetzt auch eine Woche ungefähr dabei, vielleicht ein bisschen weniger, 5-6 Tage, und habe mich da mal reingefuchst, wobei bei mir ist es natürlich ein Unterschied. Ich komme ja weder aus dem Bereich Medizin oder Life Sciences noch aus der richtigen Forschung. Das heißt also, ich habe einen ganz anderen Blick auf wissenschaftliche Paper. Und in der Tat musste ich überlegen, als mich die App gefragt hat, mit welchen drei Papern ich denn anfangen wollen würde. Und ich habe ja so einen sehr spezifisch Open Science Blick, wobei spezifisch bei Open Science ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, weil das Feld auch wieder so weit ist. Und habe mir gedacht, okay, das probiere ich mal einfach, über diese Papers da einzusteigen. Und es gibt ja immer mal wieder in wissenschaftlichen Publikationen, in Journals, Papers, die so erst auf der Metaebene unterwegs sind und vielleicht nicht fachlich wissenschaftlich etwas verargumentieren, sondern eher so auf der Metaebene, also was tut eigentlich beispielsweise wissenschaftliches Blogging in der Medizin, oder wie funktioniert das, oder was können wir da verbessern? Und darüber bin ich mal eingestiegen und habe drei Paper da eingetragen, die sich so im Bereich Open Science, Research Data und Research Blogging beschäftigen und bekomme in der Tat nicht so wenige Vorschläge von Papern. Also selbst für jemanden, der jetzt nicht an der knallharten Fachwissenschaft interessiert ist, sondern eher so auf der Metaebene unterwegs ist, ist das durchaus hilfreich.
Es freut mich, das zu hören. Also die Zahl ist ja nicht unbedingt ausschlaggebend, sondern die Relevanz ist ausschlaggebend. Genau. Also die Frage wäre dann, wer jetzt für dich, waren denn relevante Papers dabei, bei den Vorschlägen?
Durchaus. Also sie kamen natürlich aus der Richtung, die ich ohnehin vermutet hätte. Also in dem Bereich ist ja Plos One immer eine sehr gute Quelle, und das hat sich auch bei Recently wieder herausgestellt, dass viele Paper aus dieser Richtung kommen. Aber es gibt durchaus Paper aus wissenschaftlichen Publikationen, die ich so nicht erwartet hätte. Also ich glaube aus einem spanischen Magazin auch, aus einem Biology Education Magazin. Also da sind durchaus echt spannende Sachen dabei.
Freut mich zu hören.
Also es funktioniert auch für jemanden, der nicht ausschließlich aus diesem Bereich kommt. Und wie du ja vorhin gesagt hast, wenn ihr noch ein bisschen erweitern wollt, dann finde ich das eine sehr, sehr spannende Entwicklung.
Aktuell funktioniert es am besten, wenn man sich auf einen Themenbereich beschränkt. Mhm. Also wenn du sagst, Open Science, Open Data ist dein Themenbereich, dann ist das schon eingeschränkt genug sozusagen, dass wir da relevante Papers liefern können. Mhm. Was aktuell noch nicht so gut geht, ist, wenn sich jemand registriert und drei völlig unterschiedliche Publikationen angibt, dann wird es eben schwierig, relevante Vorschläge zu machen. Mhm. Aber da arbeiten wir an einer Lösung, zum Teil haben wir jetzt schon ein paar Sachen, die wir relativ schnell umsetzen wollen in ein Update, und zum Teil planen wir einen größeren Relaunch sozusagen gegen Ende des Jahres, wo wir dann viel von den Vorschlägen, die jetzt auch schon kamen, umsetzen wollen.
Mhm. Okay. Du hast gesagt, es wird ganz gut angenommen, jetzt so nach einer Woche Laufzeit. Wie sieht denn so das, also könnt ihr eine Aussage treffen oder schon eine Aussage treffen über das Nutzerverhalten?
Da bin ich gerade dabei, das auszuwerten. Also wie gesagt, wir sind jetzt seit einer Woche online, aber ich kann ein paar Zahlen kann ich dir vielleicht schon mal geben. Also wir haben knapp 10.000 Page-Views in der ersten Woche jetzt gehabt, und das ist schon erstaunlich gut. Und haben, glaube ich, über 300 registrierte Nutzer haben wir jetzt.
Hm,
Und das ist für die erste Woche schon gar nicht schlecht. Vor allem ist es ja eine erste Public Beta Version, die wir haben. Und ich hab darüber gebloggt und über natürlich Facebook und Twitter haben wir versucht, das zu verbreiten. Und wir hatten auch eine Mailingliste mit Leuten, die sich vorab schon registriert hatten. Und das waren aber fast so die einzigen Maßnahmen, die wir ergriffen haben, um die App jetzt erstmal bekannt zu machen. Und dafür war das schon recht gut.
Hm. Deinen Blog-Eintrag, den werde ich mal mit in die Shownotes aufnehmen. Da hast du sozusagen nochmal deine Motivation erklärt. Und da kann man auch nochmal so ein bisschen was nachlesen. Jetzt hast du schon gesagt, ihr wollt zum Ende des Jahres sozusagen das sicherlich dann auch das Nutzungsverhalten jetzt bis dahin in den Monaten so ein bisschen auswerten und dann nochmal relaunchen. Ist das schon der Schritt, an dem ihr auch den Input erweitert, also andere Datenbanken vielleicht schon zurande zieht?
Ja, also es ist auf jeden Fall geplant, aber es sind so viele Faktoren, von denen das abhängt, wie das weitergeht, das ganze Projekt. Nicht zuletzt finanzielle Fragen natürlich, also wie wir uns weiter finanzieren. Also wir fangen jetzt, ich bin gerade in Gesprächen mit Investoren und dann müssen wir schauen, wie das weitergeht. Aber geplant ist jedenfalls, dass wir gegen Ende des Jahres eine volle Version releasen mit einem Haufen zusätzlichen Features und idealerweise auch weiteren Fachgebieten, die dann da vertreten sind. Schauen, wie weit wir da kommen. Ich will nicht zu viel versprechen, nicht, dass wir nachher wieder begossene Pudel dastehen mit unserer App.
Wie werdet ihr denn bisher finanziert von diesem Technologietransferbereich?
Ja, also das Zentrum für Genomforschung hier in Spanien, die haben ein Budget für solche Ausgründungen sozusagen und die haben mir unter die Arme gegriffen in den letzten 6 Monaten.
Eine durchaus gute Entscheidung, wie ich finde. was mich am Anfang, anders. Ich habe am Anfang gar nicht so sehr darauf geachtet. Und vorhin hast du gesagt, ihr habt auch jemanden, der sich so ums Frontend und unter anderem ums Logo kümmert. Und dann habe ich mir das Logo gerade mal angeschaut. Warum dieses Logo?
Tja, weil es gut ist.
Also ist ja ein Audio-Podcast hier. Ja. Man sieht sozusagen das Gesicht eines Menschenaffen, würde ich meinen, mit einer Brille und hinter dem linken Ohr steckt, wenn ich das richtig erkenne, ein Bleistift oder Stift.
Ja, also ich habe ganz viel Glück gehabt mit meinem Designer hier, das ist Maximo heißt er, ist einer hier aus Barcelona. Ich wohne ja in Barcelona. Und das ist natürlich ein Radiointerview, sieht man auch nicht. Ich habe diesen Affen, der heißt Nelson übrigens, wir haben ihn Nelson getauft. Okay. Der hängt hier auch 1,20 Meter mal 90 hinter mir als Gemälde. Mhm. Und er hat was Nerdiges auf jeden Fall, hat was von einem Wissenschaftler. Und das hat uns überzeugt, dann diesen Entwurf zu nehmen als Logo. Vor allem lädt er so ein bisschen zum Feedback ein. Und das ist auch das, worauf wir angewiesen sind. Also einmal Feedback. Das heißt, dass die Leute eben oder die User Paper liken oder als relevant markieren müssen. Und zum anderen wollen wir natürlich direkt Feedback über die Qualität unserer Vorschläge und was die Leute für Ideen haben, wie das Ganze weitergeht. Hm. Also Nelson, unser Logo, ist glaube ich ganz gut gelungen.
Jetzt ist das Open Science Radio ja mit einem sehr starken Fokus auf Open Science, auf Open Access und ihr indiziert ja über PubMed zu einem großen Teil auch Open Access Journale. Sind aber auch Closed Access Journals dabei, richtig?
Genau, also wir machen bei dem, was wir indizieren, bei dem, was wir vorschlagen, machen wir keinen Unterschied, in welchem Journal diese Publikationen erscheinen. Mhm. Also es ist egal, ob das Cell, Nature oder Science ist oder PLOS, Open Access oder irgendein anderes Journal. Es geht rein um Relevanz. Mhm. Spielt kein Kriterium. Aber um auf das Open Access zurückzukommen, das liegt uns natürlich auch sehr am Herzen. Und eines der Features, die wir auch planen für den großen Release, der kommen wird, ist, dass es sehr einfach wird, Open Access Papers direkt sozusagen in Dropbox zu speichern zum Beispiel.
Mhm. Okay.
Also das wäre, also wir wollen das natürlich auch unterstützen, die Open Access Bewegung, und machen uns Gedanken, wie wir die App so designen können, dass dass da eben ein Vorteil entsteht.
Ja.
Also wir ohne eben ein Bias einzufügen.
Ja.
Also ohne dass wir.
Wenn man jetzt man bekommt sozusagen, wenn man seine anfänglichen drei Papers dort eingegeben hat, bekommt man die Vorschläge als Liste, die man auch immer wieder erneuern kann, aktualisieren kann und dann neue Paper bekommt. Und ihr ordnet das dann sozusagen nach der Erscheinung, also nach dem Journal oder dem Ort, wo es erschienen ist, nach dem Titel und darunter die Autoren. Und wenn man auf die jeweilige Publikation geht, dann bekommt man das Ganze nochmal ausführlich, denn ich schätze, ihr habt da den Abstract mit drin.
Genau, ja.
Der da angezeigt also wird.
Die Liste ist nach zwei Kriterien sortiert. Das eine ist die Relevanz und das andere ist die Recency sozusagen, also mhm. wie neu das Paper ist. Diese zwei Faktoren spielen zusammen und da sind wir auch ständig gerade am Weiterentwickeln, wie wir den Algorithmus verbessern können, dass neue Papers hochgespült werden sozusagen. Also mhm. es ist unter ständiger Entwicklung gerade. Und ja, man kriegt also in so einer Art Feedliste eben angezeigt den Journal-Titel, die Autoren kurz und den Titel des Papers. Und wenn man dann draufklickt, kriegt man eine etwas längere Übersicht inklusive des Publikationsdatums und des Abstracts eben. Und von da aus kann man dann das Paper sharen auch, also teilen mit anderen, einmal per Mail, also man kann es möglicherweise mit sich selber schicken per Mail, wenn man das dann haben möchte aktuell, oder eben auch per Facebook oder per Twitter an Kollegen verschicken, wenn man was Relevantes findet.
Genau, und von dort aus, von dieser Abstract-Site oder dieser Details-Site, verlinkt ihr dann auch direkt auf den Fundort des Papers.
Genau, ja.
Okay. Genau, das wäre sozusagen etwas, was ich noch ganz, ganz spannend finde, genau das beispielsweise eine Anzeige, wenn Paper per se Open Access zur Verfügung stehen, dass man das vielleicht schon in der Liste sieht, weil das ist beispielsweise bei mir ein Auswahlkriterium, dass für mich besonders natürlich Paper relevant sind, die ich auch direkt dann in Volltext adressieren kann.
Ja, also es ist auf jeden Fall geplant. Das wollen wir klar unterstützen und wollen wir auch so haben, dass klar ersichtlich wird. Das ist ein Open Access Paper und die Idee ist natürlich erstmal für Open Access Paper auch anzubieten, dass die dann im Volltext oder als PDF runtergeladen werden können.
Mhm. Wollt ihr denn bei Papern bleiben oder könntest du dir vorstellen, dass sowas auch für... Oder anders gefragt, vielleicht nicht unbedingt ihr, aber könntest du dir vorstellen, dass nach so einem Mechanismus, wie ihr ihn jetzt nutzt und aufgebaut habt, dass sowas auch für beispielsweise Datensätze funktionieren könnte? Also das ist ja eine ähnlich merkwürdige Situation, dass man überall in der Welt zwar Datensätze veröffentlicht, aber an ganz verschiedenen Orten und in ganz verschiedenen Qualitätsstufen und dass sowas beispielsweise auch für so Forschungsdatensätze funktionieren könnte?
Stelle ich mir schwierig vor. Also es gibt ein paar Limitierungen, die wir haben mit der Anwendung. Das erste ist, dass man braucht ein relativ einheitliches Format, worauf wir darauf zugreifen können. Mhm. Also in unserem Fall ist es die PubMed-Datenbank. Wenn es sehr heterogene Datenquellen sind, dann ist es sehr schwierig, da was zu machen. Aber es gibt durchaus andere Märkte noch oder andere Nischen sozusagen, wo wir versuchen reinzugehen mit einer ähnlichen App. Also die Grundidee ist, dass man wegkommt von der Suche in der Datenbank hin zu so einer Entdeckungsfunktion in der Datenbank.
Mhm.
Und es geht wirklich nur um neuen Content. Also unser Ansatz ist eher zu schauen, wo gibt es Datenbanken, die gut kuriert sind und die relativ häufig Updates erhalten, und wo gibt es heterogene Usergruppen, also die an unterschiedlichen Sachen interessiert sind in der Datenbank. Und wenn diese Faktoren gegeben sind, dann ist es eher was, wo wir mit unserer App nützlich sein können, sozusagen.
Schön. Also, wir haben gehört, es ist noch nicht am Ende, und so auch eine weiterführende Finanzierung von eurer Seite möglich ist, kann man da noch etwas erwarten. Ich kann es jedem nur empfehlen, sich das Ganze mal anzugucken unter recentlyapp.com und es auch mal auszuprobieren, selbst wenn man vielleicht noch nicht weiß, ob einem das wirklich was bringt, einfach mal ausprobieren. Ich fand es durchaus interessant, auch mal die Herangehensweise einfach nachempfinden zu können und mal über so eine Art und Weise des Umgangs mit Publikationen auf neue aufmerksam zu werden. Und dann können wir gespannt sein, was euch noch so einfällt an Features, vielleicht an Erweiterungen oder Ähnlichem. Und an der Stelle bedanke ich mich bei dir, Tobias, für das Auskunftgeben.
Und ich bedanke mich natürlich bei dir für das Interesse und würde mich sehr freuen, wenn wir noch ein paar mehr Nutzer bekommen würden, die das Ganze testen. Also wie gesagt, das ist gerade eine Open-Beta-Phase. Das Ganze ist natürlich kostenlos. Und es gibt ein Feedback-Form direkt in der App. Also wer sich registriert hat, kann dann sehr einfach uns auch zuschicken, was er für Vorschläge hat oder was sie für relevante Papers bekommen hat und was nicht gepasst hat. Wir sind an allem Feedback interessiert aktuell.
Genau. Ja, dann vielen Dank, vor allem viel Glück für die weitere Zeit, und ich denke schon, dass ihr da noch einiges an Usern gewinnen könnt.
Dankeschön.
Soweit vielen Dank, und an alle, die bis hierhin zugehört haben, auch vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
Danke.